Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio, Echo der Zeit. Reicher, sozialer, nachhaltiger, das soll China werden.
2020年实现
Ein allgemeiner moderater Wohlstand ist das Ziel bis 2020, sagt der abtretende Parteichef Hu Jintao zu Beginn des großen Parteikongresses. Wir besprechen den Weg dahin und treffen einen Gefährten Maos, der findet, die Partei sei auf dem Holzweg. Auf dem Holzweg scheint auch das schweizerisch-deutsche Steuerabkommen. Der Finanzausschuss der Deutschen Länderkammer sagt, wollen wir nicht. Wollen wir nicht hören, sagten Polizei und Justiz in England zu Pädophilievorwürfen gegen Politiker.
Nobody would believe you because these people were senior people. No, they wouldn't do that.
Niemand glaubte uns, weil das angesehene Leute waren, erinnert sich ein Opfer. Jetzt werden die Vorwürfe aus den 70er Jahren neu untersucht. Echo der Zeit. Am Mikrofon Roman Fillinger. Mit vielen roten Teppichen und noch mehr roten Fahnen hat heute in Peking der 18. Parteitag der chinesischen Kommunisten begonnen. Hu Jintao, der abtretende Parteichef, hielt vor über 2000 Delegierten die Eröffnungsrede und zog Bilanz über seine 10-jährige Amtszeit. Unser China-Korrespondent Osmorf war dabei. Ich habe ihn gefragt, was hat Hu Jintao gesagt?
Ja, es war eine sogenannte ausgewogene Bilanz. Also er hat natürlich hervorgehoben, dass China sich in dieser Zeit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt entwickelt hat. Er hat aber eben auch eingestanden, dass es durchaus Probleme gibt und dass vor allem die Korruption ein ganz großes Problem für China ist.
Und was hat der abtretende Parteichef zur Zukunft Chinas gesagt?
Er hat in erster Linie hervorgehoben, dass China auch in den kommenden 10 Jahren, also der Amtszeit seines Nachfolgers, Widrigkeiten zu gewärtigen haben werde von der Weltwirtschaftssituation her, dass es aber auch unglaubliche Chancen geben werde. Und er hat gesagt, die Chinesen sollten nun die Gelegenheit beim Schopf packen und eben dafür sorgen, dass das Ziel erreicht werden könne, China schon bis 2020 zu einer Gesellschaft mit allgemeinem moderaten Wohlstand zu verwandeln.
Und wie viel hat Hu Jintao überhaupt noch zu sagen an diesem Parteitag?
Er ist ja gegenwärtig noch der amtierende Parteichef, er hat noch sehr viel zu sagen. Und wenn man die Geschichte der chinesischen kommunistischen Partei anschaut, selbst wenn er eines Tages dann wirklich abgetreten ist, wenn sein Nachfolger im Amt ist, wird er immer noch ein sehr, sehr mächtiger Mann bleiben.
Osmorf, wie China allgemeinen moderaten Wohlstand erreichen will, darüber sprechen wir hier im Echo der Zeit, gleich nach den Nachrichten. Die hat Simon Loy.
Die Geschäftslage der Schweizer Unternehmen hat sich in den letzten Monaten verschlechtert. Dies zeigt die jüngste Umfrage der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich bei mehr als 6.500 Unternehmen. Besonders schlecht sei die Lage im Gastgewerbe. Bei den Banken laufe das Geschäft mit ausländischen Kunden überwiegend schlecht, mit inländischen Kunden dagegen sehr gut. Knapp befriedigend sei die Geschäftslage bei den Industrieunternehmen. Die KOF rechnet damit, dass der Personalabbau somit weitergeht und die Arbeitslosigkeit ansteigt. Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO hat heute die aktuellsten Arbeitslosenzahlen bekannt gegeben. Die Arbeitslosenquote stieg im Oktober leicht an, von 2,8 auf 2,9%. Laut dem SECO waren Ende Monat bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren rund 126.000 Arbeitslose gemeldet. In Deutschland wird gegen die Schweizer Grossbank UBS ermittelt wegen Verdachts auf Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft hat einen entsprechenden Medienbericht bestätigt. Mitarbeiter der UBS sollen demnach Kunden geholfen haben, Geld am deutschen Fiskus vorbei in die Schweiz zu schaffen, dies bis weit in das laufende Jahr hinein. Die UBS sagt dazu laut der Nachrichtenagentur DPA, eine interne Abklärung habe keinerlei Hinweise auf ein Fehlverhalten von UBS Deutschland ergeben. Die SBB hat ihren neuen Fahrplan vorgestellt, der ab dem 9. Dezember gilt. Es wird mehr Verbindungen geben und auch mehr Sitzplätze, wie die SBB mitteilt. In der Westschweiz etwa fahren die Regio-Express-Züge zwischen Genf und Lausanne neu jede halbe Stunde. In der Nordostschweiz wird der Halbstundentakt zwischen Schaffhausen und Zürich eingeführt. Nun ist klar, wie teuer dem Bund das abgebrochene Informatikprojekt Insieme tatsächlich gekommen ist. 105 Millionen Franken seien es gewesen, teilt der Bundesrat mit, etwas mehr als angenommen. Der Bundesrat rechnet damit, dass mehrere Applikationen und Produkte im Wert von rund 20 Millionen Franken weiterverwendet werden können. Das Informatikprojekt des Bundes war im September gestoppt worden, weil Aufträge unter der Hand vergeben wurden und die Kosten aus dem Ruder liefen. In der Schweiz ist das Einkommen der Bauern in den letzten 10 Jahren etwa gleich stark gestiegen wie beim Rest der Bevölkerung. Dabei spielten Einkünfte aus Nebentätigkeiten eine immer größere Rolle, schreibt das Bundesamt für Landwirtschaft. Das Durchschnittseinkommen der Landwirtschaftsbetriebe stieg in den letzten 10 Jahren um 10.000 auf 85.000 Franken. Der Transport von Zeitungen und Zeitschriften wird nächstes Jahr nicht teurer. Damit komme man den Verlegern entgegen, die es momentan wirtschaftlich schwierig hätten, lautet die Begründung der Post. Der um 2 Rappen höhere Tarif pro Exemplar und Tag soll aber Anfang 2014 eingeführt werden. Laut eigenen Angaben macht die Post mit dem Transport von Zeitungen und Zeitschriften jedes Jahr 100 Millionen Franken Verlust. An der Ostküste der USA sind hunderttausende Haushalte und Geschäfte ohne Strom, wie das Energieministerium mitteilt. Nur rund eine Woche nach dem Wirbelsturm Sandy ist ein neues Unwetter über die US-Ostküste hinweggezogen. Ein Wintersturm brachte den Bundesstaaten New York und New Jersey eisige Kälte, Schnee und starke Windböen. In tausenden Wohnungen, die nach Sandy gerade erst wieder ans Stromnetz angeschlossen waren, fiel der Strom erneut aus. Inzwischen sind wieder 700.000 Bezüger ohne Strom. In Laos haben die Bauarbeiten am riesigen Mekong-Staudamm angefangen. Bei der Grundsteinlegung im Nordwesten des Landes seien die Botschafter von Vietnam und Kambodscha dabei gewesen. Der Staudamm soll die Stromversorgung von Laos absichern. Gegen das Projekt gab und gibt es zum Teil erhebliche Bedenken. Umweltschutzverbände und Nachbarstaaten wie Thailand befürchten, dass das Trinkwasser knapp werden und sich das ökologische Gleichgewicht verändern könnte. An den Tennis World Tour Finals in London hat Roger Federer den Spanier David Ferrer in 2 Sätzen geschlagen mit 6:4 und 7:6. Damit hat sich Federer bereits nach 2 Spielen für den Halbfinal qualifiziert. Die Europäische Zentralbank EZB belässt ihren Leitzins auf dem bisherigen Stand auf 0,75%. Experten hatten den Entscheid des EZB-Rates so erwartet. Die Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Market Index schloss bei 6.714 Punkten plus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.912 Punkten minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.2058 gehandelt und der Dollar zu 94,66 Rappen. Das Wetter: Morgen Freitag Nebelfelder, sonst zeitweise sonnig, im Norden bei 9, im Süden 12 Grad. Am Abend aus Südwesten Regen.
Sie hören nicht jederzeit auf DRS1 und DRS4 News. Ihr sollt weniger sparen, wieso das die chinesische Führung von ihren Bürgern wünscht und wieso ein Gefährte Maos eine neue Revolution kommen sieht. Wie viele Tote kann ein Steuerabkommen sterben? Die Frage nach dem neuesten Nein aus Berlin. Wie bedrohlich ist die Haushaltsklippe der USA?
Das Bedrohliche ist nicht eigentlich diese Klippe, sondern diejenigen, die darauf zusteuern. Das ist der Kongress. Er hat nämlich nur etwa 6 Wochen Zeit, jetzt diese Klippe zu umschiffen.
Sonst droht die Rezession, das Gespräch mit dem Wirtschaftskorrespondenten. Wie tief ist der Sumpf? Die Frage zu mutmaßlich pädophilen Politikern in Großbritannien. Wie beweisen? Die Frage zu manipulierten Fußballspielen in der Schweiz. Und Arbeitssuche als hochqualifizierter Sekondo.
Man wird desillusioniert und merkt mit der Zeit, wie der Arbeitsmarkt ist und wie groß wirklich die Chancen sind.
Nicht so groß, sagt eine neue Studie. Echo der Zeit. Am Parteitag der chinesischen Kommunisten werden nicht nur die künftigen Staats- und Parteichefs gekürt, es werden auch die großen politischen Linien für die nächsten Jahre gezogen. Schlüsselthema ist dabei die Wirtschaftspolitik. Hu Jintao, der abtretende Parteichef, hat den Chinesinnen und Chinesen bis 2020 eine Verdoppelung ihrer Einkommen versprochen. Ich habe China-Korrespondent Urs Morf gefragt, wie das gehen soll.
Sehr einfach. Die Führung setzt einfach darauf, dass es in den nächsten paar Jahren so weitergehen wird wie im letzten halben Jahrzehnt. Und da sind die Löhne halt im Durchschnitt pro Jahr stets um mindestens 12% gestiegen. Wenn man das dann hochrechnet, dann ist man über 8 Jahre, also bis 2020, bereits bei einer Verdoppelung des jetzigen Lohnniveaus.
Aber zuletzt hat sich das Wirtschaftswachstum Chinas verlangsamt.
Das Wirtschaftswachstum hat sich verlangsamt, aber die Löhne sind weiter angestiegen, weil jetzt die Tendenz besteht, dass eben die Anzahl der neuen Arbeitskräfte langsam abnimmt und da gibt es keine andere Möglichkeit. Man muss mit den Löhnen hoch. Dazu kommt, dass die Regierung gezielt auch den Binnenkonsum fördern will. Und wenn der Binnenkonsum gefördert wird, dann wird der Binnenkonsum zur wichtigsten Säule der chinesischen Wirtschaft und dann gibt es automatisch auch mehr Wachstum.
Bis jetzt ist diese inländische Nachfrage in China verhältnismäßig schwach. Wieso eigentlich?
Weil die Chinesen bis vor kurzem geradezu die Sparweltmeister waren. Ihre Sparrate ist jetzt zwar nicht mehr ganz so hoch wie einst, aber die meisten Chinesen legen immer noch deutlich mehr auf die hohe Kante als die meisten anderen Leute auf der Welt.
Sparen, das bedeutet ja oft, dass die Leute unsicher sind, dass sie für die Zukunft vorsorgen wollen. Wie steht es denn in China um die Altersvorsorge oder die Krankenversicherung?
Die Regierung hat genau diesen Sachzusammenhang natürlich erkannt und das muss man sagen, das ist eins der großen Verdienste der Riege von Hu Jintao, dass sie in den letzten Jahren eine flächendeckende Altersvorsorge und eine flächendeckende Krankenversicherung ausgerollt haben, also durch das ganze Land. Das Problem ist, dass diese Altersvorsorge und auch die Krankenversicherung einfach noch nicht kostendeckend sind. Also die Krankenversicherung, die deckt noch längst nicht alle Gesundheitskosten, wenn die Leute wirklich eine schwere Krankheit haben oder einen Unfall haben. Und von der Altersvorsorge, das ist mehr ein Zustupf. Aber das soll natürlich jetzt alles verbessert werden und das wird ganz sicher volkswirtschaftlich helfen.
Parteichef Hu Jintao hat heute auch gefordert, die chinesische Wirtschaft müsse sozialer und nachhaltiger werden. Was heißt das konkret?
Nun, allzu viele Details sind nicht bekannt, aber es ist klar, dass die Wirtschaft sozialer werden soll. Das hat natürlich direkt mit den steigenden Löhnen zu tun und eben auch mit der Verbesserung im Sozialversicherungsbereich. Und nachhaltiger, das ist schon länger so. Also die chinesische Regierung weiß ganz genau, dass man Energie sparen muss. Sie versucht das auch und sie setzt ganz gezielt auf die erneuerbaren Energien. Aber wie sie das alles genau durchsetzen will, da sind eben die Details eigentlich noch nicht bekannt.
In der Regel heißt umweltfreundlicher und sozialer ja auch, dass die Produktion teurer wird und dagegen dürfen sich Chinas neureiche Unternehmer wehren.
Das ist tatsächlich etwas, was nun immer mehr kommt in China, dass halt wirklich nicht alle Teile der Bevölkerung die gleichen Interessen haben. Man sieht das ja auch schon mehr oder weniger im Alltag. Es kommt ja auch immer wieder zu Konflikten. Es kommt zu Protesten von Anwohnern von Geländen, wo eine neue Fabrik gebaut werden soll, die sie als verschmutzend empfinden und dann versuchen halt die Anwohner das zu verhindern. Also das sind Sachen, die immer mehr jetzt auf China zukommen, ganz klar.
China hat ja in unglaublich kurzer Zeit eine Art industrielle Revolution durchgezogen. Jetzt soll die Wirtschaft also nochmals umgekrempelt werden, weg von einer exportorientierten Billiglohnökonomie hin zu einer sozialen, nachhaltigeren Ökonomie. Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass der Volksrepublik das gelingt?
Es ist sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Es ist ja nicht mal erst seit jetzt so, dass die Wirtschaft umgekrempelt werden soll. Also die chinesische Regierung, die chinesische Partei auch, die haben schon länger erkannt, dass man eben umstrukturieren muss, weggeben von dieser Billiglohnökonomie. Sie hat ja bereits einen ganzen 5-Jahres-Plan dazu erlassen, der genau diesen Umstieg, genau diese Umstrukturierung bewirken soll. Aber das ist einfacher erkannt, das Problem, als eben die Hebel gefunden, wie das dann wirklich umzusetzen ist.
Aus Peking, Urs Morf. Nicht alle Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas jubeln über den Wachstumskurs der Regierung. Eine kleine orthodox-marxistische Gruppe, die auch unter jungen Zuspruch findet, kritisiert die Parteispitze hartnäckig. Eine ihrer Führerfiguren ist der 91-jährige Bürgerkriegsveteran Li Changrui. Er war unter Mao Chef des Statistikbüros. Urs Morf hat ihn getroffen.
Was das denn für eine sogenannte Weiterentwicklung des Marxismus sei, von der die jetzige Parteiführung ständig rede, keucht der Parteiveteran Li Changrui empört.
Der
Marxismus habe doch ganz klar die Befreiung der Arbeiterklasse zum Ziel. Aber all dieses neue ideologische Gerede über einen Sozialismus chinesischer Ausprägung, die Deng Xiaoping-Ideen, die Neuerungen von Jiang Zemin, das Harmoniestreben von Hu Jintao, das habe nur dazu geführt, dass heute die Arbeiterklasse erneut unterdrückt werde. In den letzten Jahren sei die KP immer mehr auf einen revisionistischen Kurs eingeschwenkt. Mit der Einführung von Kapitalismus und der Privatisierung von Unternehmen habe sich eine immer größere Kluft zwischen Arm und Reich aufgetan. Um den jetzigen Zustand zutreffend zu beschreiben, sagt Li, könne er nur zitieren, was ausgerechnet eine amerikanische Zeitung, die New York Times, schon 2006 geschrieben habe. China sei nur noch dem Namen nach ein sozialistisches Land und den Marxismus habe es schon längst über Bord geworfen. Man könne sagen, so Li weiter, die KP habe das Proletariat verraten. Das könne man mit Zahlen beweisen, nämlich mit den von der Weltbank veröffentlichten Angaben zum sogenannten Gini-Koeffizient, dem allgemein anerkannten Standardanzeiger für soziale Ungleichheit. Und der sei in China in den letzten Jahren stetig angestiegen. Unter allen Entwicklungs- und Schwellenländern sei er heute nur noch in Südafrika und Brasilien leicht höher als in China. Als weiteren Beweis für den ideologischen Verrat der KP interpretiert Li die jährlich veröffentlichte Liste der Reichen und Superreichen des amerikanischen Wirtschaftsmagazins Forbes und deren chinesisches Pendant die Hurun-Liste. Die Zahl der chinesischen Superreichen habe sich von 2010 auf 2011 mehr als verdoppelt. In China gäbe es jetzt 271 Dollar-Milliardäre. Gar nicht gut zu sprechen ist Li deshalb unter anderem auf den bisherigen Parteichef Hu Jintao. Hu Jintao predige eine harmonische Gesellschaft. Dabei gehe es ihm aber nur um eine Harmonie zwischen den Kapitalisten und den Funktionären. Die Interessen der Arbeiter hingegen vernachlässige der Parteichef vollständig, während die sozialen Unterschiede immer weiter zunehmen. Eine solche Politik könne er unmöglich gutheißen. So wie die Lage sich gegenwärtig entwickle, sei fast unvermeidlich, dass es zu einer erneuten sozialistischen Revolution kommen werde. Wenn auch nicht bald. Denn in China wisse ja jeder, dass eine Revolution ein sehr blutiger Vorgang sei, den es so lange wie möglich zu vermeiden gelte, sagt Maos greiser Statistiker.
Das umstrittene Steuerabkommen Schweiz-Deutschland war heute Thema im Deutschen Bundesrat, der Deutschen Länderkammer. Im Finanzausschuss, dem Pendant zu den vorbereitenden Kommissionen in der Schweiz, hat eine Mehrheit das Steuerabkommen abgelehnt. Aus Berlin, Fritz Dinkelmann.
Seit Mai ermitteln die Mannheimer Steuerfahnder und die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte in Baden-Württemberg gegen die UBS Deutschland. Der Verdacht, die Bank habe über viele Jahre im großen Stil deutschen Steuerbetrügern geholfen, ihr Schwarzgeld mit einer neuen Methode in die Schweiz zu schaffen. Die UBS bestreitet das, aber das interessiert in Deutschland jedenfalls jene Politiker nicht, die das Steuerabkommen mit der Schweiz im Bundesrat scheitern lassen wollen. So erklärte der nordrhein-westfälische SPD-Finanzminister Norbert Walter Borjans heute: Wenn der Verdacht sich bestätigt, sind Schweizer Banken meilenweit von einer Weißgeldstrategie entfernt. Das Magazin Cicero bezeichnete Borjans jüngst als Star der Steuerfahnder. Und dieser Star äußerte sich heute in einer Presseinformation seines Finanzministeriums, wie zitiert, nach einer Sitzung des Finanzausschusses des Deutschen Bundesrates. Darin heißt es: Die rot- und grün geführten Länder werden das vorliegende Steuerabkommen mit der Schweiz im Bundesrat geschlossen ablehnen. Also, alles klar? Heißt das, dass die Länderkammer am 23. November dem Vertragswerk definitiv den Garaus machen werden? Gestützt auf das, was Borjans und sein baden-württembergischer Amtskollege und Parteifreund Nils Schmidt sagen, müsste das Steuerabkommen heute beerdigt werden. Dieser meinte mit Bezug zur UBS-Affäre, dass alles, was das Vertrauen in die Schweizer Banken untergrabe, dem Abkommen in dieser Form den Todesstoß versetze. Vom letzten Sargnagel kann aber trotz dem einstimmigen Nein im Finanzausschuss der Länderkammer nicht gesprochen werden, weil sich laut gut informierten Kreisen Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann offenbar doch noch nicht endgültig entschieden hat. Also, der Sargdeckel ist folglich noch einen Spalt geöffnet. Also, noch einmal durchatmen.
Fritz Dinkelmann aus Berlin. Die UBS steht also einmal wie mehr, wir haben es soeben gehört, unter Verdacht. Eine deutsche Tochter der Schweizer Großbank soll Kunden geholfen haben, Steuern zu hinterziehen. Die Staatsanwaltschaft Mannheim untersucht den Fall und eine möglicherweise neue Art der Steuerhinterziehung. Maren Peters.
Die Staatsanwaltschaft selbst will sich nicht dazu äußern, wie die Steuerflucht konkret funktioniert hat. Die Stuttgarter Zeitung, die den Fall öffentlich gemacht hat, will aber wissen, dass deutsche Steuersünder mit Schwarzgeld Kredite in der Schweiz bedienten, und zwar bis weit ins Jahr 2012 hinein. Das Geld sei über ein internes Verrechnungskonto der UBS in die Schweiz verschoben worden, ohne dass der Name des Kunden aufgetaucht sei. Das sei durchaus plausibel, sagt der Münchner Steuerexperte Hans-Lothar Merten, der gerade ein Buch über Steuerflucht veröffentlicht hat.
Wenn das jetzt bankintern über Verrechnungskonten passiert ist, abgewickelt ist, dann hat der Fiskus kaum eine Möglichkeit zunächst mal, er erfährt ja auch gar nichts davon, weil diese internen Verrechnungskonten nicht meldepflichtig sind.
Das könnte auch der Grund sein, warum die vermuteten Steuerhinterziehungen jahrelang nicht aufgeflogen seien. Die UBS hat inzwischen bestätigt, dass es Ermittlungen gibt. Sie bestreitet aber, dass es sich um illegale Überweisungen über ein internes Verrechnungskonto handelt. Es habe sich vielmehr um reguläre Überweisungen ins Ausland gehandelt. Gut möglich, dass es hier verschiedene Betrachtungsweisen gibt. Bei der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA heißt es, auch wenn solche Überweisungen aus Deutschland in die Schweiz nach Schweizer Recht nicht per se illegal sind, sei man doch alarmiert. Die FINMA weist schon länger auf die Problematik bei solchen grenzüberschreitenden Geschäften, sogenannten Cross-Border-Geschäften, hin. Eine Schweizer Bank müsse sich genau überlegen, was für Produkte und Dienstleistungen sie ihren ausländischen Kunden anbieten könne oder nicht. Das Thema ist hochpolitisch, zwei Wochen vor der Abstimmung im Deutschen Bundesrat über das Doppelbesteuerungsabkommen. Das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen geht davon aus, dass es jetzt erst recht kommen müsse. SIF-Sprecher Mario Thur.
Falls es überhaupt solche Fälle gibt, dann wäre das höchstens ein Argument für die Steuerabkommen, weil nur mit einem Abkommen können Sie solche auffälligen Missbräuche verhindern. Ohne ein Abkommen muss man solche Missbräuche leider kann man da nicht viel dagegen machen.
Steuerfluchtexperte Merten geht dagegen davon aus, dass diese neue Form der Steuerhinterziehung von dem Doppelbesteuerungsabkommen gar nicht erfasst wird.
Das Schleusen von Schwarzgeld über diese bankinternen Konten ist eine eindeutige Lücke im Steuerabkommen. Da hat man einfach nicht dran gedacht, dass das überhaupt möglich ist oder dass die Bank das überhaupt macht.
Diese Lücke werde man jetzt wohl schnell schließen, wenn das Abkommen denn überhaupt in Kraft treten kann.
Wirtschaftsredaktorin Maren Peters. Lange feiern konnte US-Präsident Barack Obama seine Wiederwahl nicht. Schon gestern reiste er von Chicago zurück nach Washington. Dort muss er in den nächsten Wochen einen Weg um das sogenannte Fiscal Cliff herumfinden. So bezeichnen Experten das, was den USA droht, wenn sich Präsident Obama und der republikanisch dominierte Kongress nicht auf ein Budget einigen können. Dann tritt auf das neue Jahr hin nämlich automatisch eine Mischung aus Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen in Kraft. Ich habe Walter Niederberger, den Wirtschaftskorrespondenten des Tagesanzeigers in den USA, gefragt, was ist das Bedrohliche an dieser haushaltspolitischen Klippe?
Das Bedrohliche ist nicht eigentlich diese Klippe, sondern diejenigen, die darauf zusteuern. Das ist der Kongress. Er hat nämlich nur etwa 6 Wochen Zeit, diese Klippe zu umschiffen. Wenn er nichts unternimmt, dann treten per 1. Januar automatisch Steuererhöhungen von über 130 Milliarden Dollar in Kraft und gleichzeitig müssen die Ausgaben um über 500 Milliarden gekürzt werden. Das wären so viele Mittel, die fehlen würden, dass die USA automatisch fast in eine Rezession abgleiten würden.
Nun ist die Machtverteilung in den USA nach der Wahl praktisch die gleiche wie vor der Wahl. Das Repräsentantenhaus ist republikanisch, Senat und Präsident demokratisch. Ist eine Lösung des haushaltspolitischen Streits jetzt nach der Wahl trotzdem wahrscheinlicher?
Ich glaube schon, und zwar einfach deswegen, weil einerseits Präsident Obama trotzdem gestärkt ist. Er kann mit größerer Zuversicht in diese Verhandlungen mit dem Kongress eintreten. Aber auch deswegen, weil der Senat, der in dieser Frage sehr entscheidend ist, ein bisschen anders zusammengesetzt ist. Die Demokraten sind ein bisschen stärker und vor allem haben sie neue Leute bekommen, die dem Präsidenten in den Verhandlungen den Rücken stärken würden. Die der Republikaner andererseits sind deutlich geschwächt. Sie waren ja diejenigen, die diese Klippe im Wesentlichen verursacht haben.
In welchen Fragen müssen sich die beiden Seiten denn einigen?
Die Hauptfrage ist die Frage der Steuern. Wir erinnern uns, Mitt Romney hat sich ja ganz strikt dagegen gesperrt, überhaupt über neue Steuern zu sprechen. Jetzt hat er verloren und damit ist die Frage der neuen, höheren Steuereinnahmen ist damit wieder auf dem Tisch. Und an dieser Frage sind bisher alle Verhandlungen gescheitert. Mit anderen Worten, mit dem neuen Kongress und mit einem gestärkten Präsidenten wird man über höhere Steuern in den USA sprechen müssen.
Aber auch die Demokraten werden wahrscheinlich irgendwelche Zugeständnisse machen müssen. Wie könnte denn ein Kompromiss aussehen, mit dem man sich ins nächste Jahr retten würde?
Es ist noch nicht ganz klar, aber es sieht danach aus, als ob auf beiden Seiten etwas getan werden muss. Mit anderen Worten, die Republikaner müssen einstimmen und bewilligen neue Einnahmen. Sie haben auch schon ein bisschen angetönt, dass sie mit sich reden lassen werden. Ich vermute, dass man über eine Kombination von höheren Steuern und vom Stopfen von Steuerschlupflöchern sprechen wird. Andererseits glaube ich, dass die Demokraten auch einwilligen werden in Diskussionen über Ausgabenkürzungen im Bereich der Sozialwerke.
Und auch in anderen Bereichen?
Im Vordergrund stehen natürlich lineare Kürzungen in allen Ausgabenbereichen, also unter anderem auch im Rüstungsbereich. Das ist ziemlich klar, dass beispielsweise Verteidigungsausgaben massiv zurückgenommen werden müssen.
Die USA sind extrem hoch verschuldet und hatten zuletzt ein Budgetdefizit von einem Zehntel der gesamten Wirtschaftsleistung. Wie lange können sich die Amerikaner das eigentlich noch leisten?
Das Problem ist, dass die Amerikaner natürlich hoch verschuldet sind, aber das sind andere Länder auch. Also Frankreich, Deutschland sind nicht wesentlich weniger verschuldet. Der große Vorteil, den die Amerikaner haben, ist, dass die Schulden nicht wahnsinnig teuer sind im Vergleich zu anderen Ländern. Sie können sich sehr günstig neu verschulden, obwohl Amerika beispielsweise diese Budgetprobleme hat. Sind ja Investoren oder andere Notenbanken im Ausland sehr wohl bereit, diese Schuldscheine der amerikanischen Regierung aufzukaufen und zwar zu sehr, sehr, sehr tiefen Preisen. Also der Schuldenberg ist sehr hoch, aber er ist eben nicht wahnsinnig viel teurer als in anderen Zeiten. Deswegen ist die Schuldenfrage auch ein bisschen hochgekocht worden von der rechten Seite. Das große Problem ist das Budget und nicht die Schulden.
Und wie will man das Budget sanieren?
Das Budget wird eben mit einem Kompromiss wahrscheinlich saniert werden müssen. Ich vermute, dass in den nächsten Wochen mal ein Übergangsentscheid fällen wird, um ein bisschen mehr Zeit zu gewinnen, um dieses Budget dann in den nächsten 2-3 Jahren in Ordnung zu bringen. Aber es wird eine sehr, sehr schwierige Aufgabe werden, weil letztlich geht es um die Frage, wie groß und wie stark kann der Sozialstaat USA noch wachsen. Und diese Frage über die Zukunft der Sozialwerke, die ja auch in Europa eine große Frage ist, diese Frage wird sehr, sehr, sehr viel Zeit beanspruchen.
Walter Niederberger, er ist Wirtschaftskorrespondent des Tagesanzeigers in den USA. 18.28 Uhr ist es, Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio und hier geht es weiter mit unfairen Machenschaften im Schweizer Fußball und unfairen Mechanismen im Schweizer Arbeitsmarkt. Zuerst aber Großbritannien. Gerüchte um einen pädophilen Ring im Dunstkreis der britischen Konservativen kursieren schon länger. In den letzten Tagen haben diese Gerüchte aber zusätzliche Nahrung erhalten. Heute hat die Regierung in London neue Untersuchungen angeordnet. Der Bericht von Martin Aliot.
We told the police, we told everybody, and it was just, they don't want to know. They don't believe it. I mean, that was the culture then.
Wir haben der Polizei immer alles gesagt, aber niemand wollte das hören. Das war damals so. So erinnert sich Keith Gregory, der in den 70er Jahren in einem walisischen Kinderheim missbraucht wurde.
Nobody would believe you because these people were senior people. No, they wouldn't do that. But it is, it's true. And, you know, they did do that.
Aber die Beschuldigten waren prominent und einflussreich. Die würden so etwas nicht tun. Aber es stimmte eben doch. Schon vor 12 Jahren wies ein Untersuchungsbericht nach, dass zwischen 1974 und 1990 in rund 40 kommunalen Kinderheimen in den walisischen Bezirken Clwyd und Gwynedd Buben systematisch sexuell missbraucht wurden. 140 von ihnen erhielten finanzielle Entschädigungen, mehr als ein Dutzend starb unter mysteriösen Umständen oder durch Selbstmord. 7 Angestellte dieser Heime wurden zu Haftstrafen verurteilt. Paul Murphy, der in den späteren Labour-Regierungen für Wales verantwortlich war, gibt zu:
There were suspicions that there was a paedophile ring, but that there was insufficient evidence to link it at that stage with the homes in North Wales.
Der Verdacht, es habe einen weiteren pädophilen Ring außerhalb der Heime gegeben, bestand, konnte aber mangels Beweisen nicht erhärtet werden. Diese Beweise wurden, so behauptet eines der Opfer, systematisch unterdrückt. Steve Misham sprach mit der BBC.
About 6 to 8 weeks before I was due to give evidence, I was taken in a back room where I was told certain names had to be taken off.
Bevor er vor dem Tribunal aussagte, wurde ihm befohlen, gewisse Namen aus seiner Aussage zu entfernen. Rund 30 von 60 Namen verschwanden.
No, there's 30 to 32 names they took off the statement. There was over 60 names on my statement.
Misham berichtet von systematischem Missbrauch in einem Hotel und in einer Sozialwohnung in Wrexham.
You were raped, you were abused, you were beaten, you were given alcohol. Various pictures have been taken.
Vergewaltigt, missbraucht, geschlagen und mit Alkohol gefügig gemacht. Das alles wurde mit einer Kamera festgehalten. 1979, im Alter von 16 Jahren, brach Misham in diese Sozialwohnung ein und entwendete die Bilder. Er brachte sie zur Polizei, aber nur 2 Anklagen folgten. An einen seiner Peiniger erinnert sich Misham besonders genau.
He told me who he was for a start. And number 2, that he would have me killed if I spoke out. But that was their standard way of doing stuff. Most abusers are like that.
Der habe sich vorgestellt und ihn mit dem Tod bedroht, falls er auspacken sollte. Das sei typisches Verhalten gewesen. Der Mann wurde schon in den 90er Jahren im Magazin Scallywag genannt und erneut in den letzten Tagen auf Twitter. Es soll sich um den ehemaligen Schatzmeister der konservativen Partei handeln. Der Fernsehsender Channel 4 nannte diese Woche zusätzlich den damaligen Privatsekretär der Premierministerin Margaret Thatcher. Neben diesen Politikern nennen die Opfer Polizeioffiziere, hohe Beamte, Geschäftsleute. Die Indizien für die systematische Unterdrückung von Beweismaterial sprechen für sich. Der erste Untersuchungsbericht für die Gemeinde Clwyd wurde 1996 eingestampft, angeblich wegen eines Vetos der Versicherung. Der 2. nationale Untersuchungsbericht verbot den Medien, 28 Beschuldigte namentlich zu nennen. Wer war das? Im Gefolge des Skandals um den Fernsehmoderator Jimmy Savile, der über 300 Minderjährige missbraucht haben soll, will die Regierung nun keine Risiken eingehen.
The government is treating these allegations with the utmost seriousness. Child abuse is a hateful, abhorrent and disgusting crime, and we must not allow these allegations to go unanswered.
Innenministerin Theresa May, eine Konservative, ordnete diese Woche neue Untersuchungen an. Die Verschwörungstheorien sind explosiv. Das britische Establishment hätte demnach straflos Kinder aus kommunalen Heimen systematisch misshandelt und gequält, mitunter mit tödlichen Folgen. Die Labour-Partei verlangt deshalb eine umfassende Untersuchung. Ihr Abgeordneter Tom Watson beschuldigte die Innenministerin, die Vertuschung weiterzuführen.
Mr. Speaker, does the Right Honourable Lady sincerely want to start making amends? Or can she live with being what she's just announced, the next stage of a cover-up?
Torhüter sind eigentlich dazu da, zu verhindern, dass das Runde ins Eckige geht. Doch für Geld machen einige auch mal das Gegenteil. Ein ehemaliger Goalie des FC Großau soll im Auftrag einer illegalen Wettorganisation absichtlich daneben gegriffen und Spieler bestochen haben. Alexander Grass zu einem Fall am Bundesstrafgericht.
Der Torwart weiß Bescheid. Der Torwart macht mit. Diese SMS wurde am 30. Mai 2009 von der Zuschauertribüne verschickt. Es war Halbzeit beim Challenge League-Spiel FC Servet gegen Gosau und sofort wurde in Asien eine Live-Wette mit dem Maximalbetrag von 50.000 Euro gesetzt. Noch stand das Spiel 0-0, das Schlussresultat war 4-0. Der Wettgewinn betrug 70.000 Euro, der Gosauer Torwart erhielt 6.500 Euro, so sieht es die Anklage. Heute saß dieser Torwart als Beschuldigter vor dem Bundesstrafgericht. An zwei Verhandlungstagen mit vier Beschuldigten wird der Challenge League Wettskandal rund um den FC Thun und den FC Gosau aufgerollt. Um 12 erfolgreich manipulierte Fußballspiele geht es, mit einem Wettgewinn von insgesamt 1 Million Franken. Vor Gericht stünden Schweizer Mithelfer einer internationalen Wettorganisation, sagte der Staatsanwalt. Deren Führungsriege wurde in Deutschland verurteilt und hat gestanden. Es ist der erste Fall von Sportbetrug, der verhandelt wird in der Schweiz. Gestern hat der Bundesrat einen Bericht über Korruption im Sport vorgelegt. Zur Bekämpfung von Wettmanipulationen möchte der Bundesrat einen neuen Straftatbestand des Sportbetrugs einführen. Ein Hauptproblem aber bleibt. Fußballmanipulationen sind quasi unsichtbar. Wie soll bewiesen werden, dass der Torwart arglistig und gegen Geld daneben gegriffen hat? Das Hauptproblem des Staatsanwaltes ist, der Tatort ist ein Fußballfeld. 90 Minuten dauert die Spielzeit. 22 Fußballer spielen, aber nur Einzelne wollen manipulieren. Die Anklage muss die Absprache zwischen dem korrupten Spieler und dem Auftraggeber beweisen. Sie muss zeigen, dass die Abläufe im Spiel nicht Zufall, sondern Absprache sind. Beweisen, wie hoch die Wetteinsätze sind und welche Entlöhnung geleistet wird. Der Staatsanwalt forderte wegen gewerbsmäßigem Betrug respektive Gehilfenschaft und Mittäterschaft bedingte Strafen von 270 und 60 Tagessätzen. Der Verteidiger des Hauptangeklagten fordert einen Freispruch. Er bestritt nicht die Tatbestände auf dem Fußballplatz, wohl aber deren juristische Würdigung. Die behaupteten Vermögensschäden seien kaum beweisbar in der Welt der Internetwetten. Die Wettanbieter verfügten über Software, die bei ungewöhnlichen Wetten sogleich Gegenwetten auslösten und den Schaden so begrenzten. Ohne Schaden, aber kein Betrug. Der Straftatbestand des Betrugs erstrecke sich in der Schweiz zudem nicht auf Computerwetten. Es gehe um verfahrensrechtliche Fragen, die in der Schweiz noch nie beantwortet worden seien, sagte der Verteidiger. Ein Gerichtsurteil sei wünschenswert. So werde wenigstens ein Beitrag geleistet zur Rechtsentwicklung bei Wettbetrug.
Heutzutage kämpft die Wirtschaft um die besten Köpfe weltweit. Sie holt für viel Geld Spezialisten aus dem Ausland. Umso mehr erstaunt eine Studie der Universität Basel. Sie zeigt, dass hochqualifizierte Ausländer, die bereits in der Schweiz leben, bei der Stellensuche diskriminiert werden. Sascha Buchbinder.
Die Schweiz hat ein Ausländerproblem. Es geht nicht um die Ausländerquote. Es geht nicht um offenen Rassismus. Es geht um die Probleme von Menschen.
Man wird desillusioniert und merkt mit der Zeit, wie der Arbeitsmarkt ist und wie groß wirklich die Chancen sind.
Sagt der junge Mann, der seinen Namen nicht nennen will, weil er so schon genug Probleme hat. Der Mann ist Secondo, Italiener, geboren vor 30 Jahren in der Schweiz. Schweizer Hochschulabschluss und seit mehr als einem Jahr auf Stellensuche. Vergeblich. Er klagt nicht an. Rassismus? Der Vorwurf sei zu hart.
Nein, im Alltag erlebe ich keine Diskriminierung mehr. Diese Zeit ist zum Glück vorbei.
Bloß niemand will ihm eine Stelle geben.
Bei den ersten Bewerbungen war ich sehr enttäuscht. Vor allem, ich habe immer die Stellenausschreibung gelesen und mir gedacht, die Stelle passt wirklich zu mir. Dann habe ich mir wirklich Mühe gemacht, die Bewerbung zu schreiben, mit sehr viel Hoffnung sie auf der Post gebracht oder via E-Mail gesendet. Und als ich dann immer die Standard-E-Mail zurückerhalten habe oder den Standardbrief mit der Absage, da war ich sehr enttäuscht. Aber mit der Zeit hat sich das immer wie mehr gelegt. Ach ja, schon wie dieser Brief.
Schon wieder. Aber kein Zufall, sagt Ganga J. Ratnam, Soziologe an der Universität Basel. Denn bei Uni-Absolventen ausländischer Herkunft ist die Arbeitslosenquote doppelt so hoch wie bei Schweizern. Ratnam hat die Arbeitsmarktdaten analysiert. In 130 Interviews mit Arbeitgebern und Ausländern versuchte er anschließend, die Mechanismen der Diskriminierung genauer zu erfassen. Die Schweiz sei nicht rassistisch, sagt der Wissenschaftler, das Problem sei subtiler. Die Herkunft im Lebenslauf, die Hautfarbe auf dem Foto verhindern, dass Ausländer eine Chance bekommen. Sie kämpfen damit.
Dass Vielfalt als Behinderung wahrgenommen wird, weil ein gewisser Risikofaktor dasteht.
Geringer sind die Hürden bei Firmen, die international arbeiten. Für gut qualifizierte Ausländer sind multinationale Arbeitgeber eine Art geschützte Werkstatt, so die Studie. Das Problemkind ist ausgerechnet der soziale Sektor. Hier liegt der Ausländeranteil unter 10%. Offenbar täten sich Sozialarbeiter schwer damit, Ausländer nicht mehr nur als Klienten, sondern als Kollegen wahrzunehmen.
Immer wieder haben wir auch gehört, es gab auch gewisse Aussagen, dass Migrantinnen können nicht gegenüber anderen Migrantinnen neutral verhalten. Deshalb kann man sie nicht anstellen.
Gibt Ganga Jeyaratnam den Tenor wieder. In Auftrag gegeben hat die Studie die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus, bei der sich die Klagen von gut ausgebildeten Ausländern häuften.
Ja, in der Tat, wir haben in diesem Lande Personen mit einer hohen Qualifikation und diese Kompetenzen liegen brach, gehen der Gesellschaft und der Wirtschaft verloren und da muss man einen speziellen Augenmerk drauf werfen.
Fasst die Vizepräsidentin der Kommission Gülşen Akaya die Studie zusammen. Mögliche Lösungsansätze sieht die Kommission in einer Aufklärungskampagne des Bundes und in anonymen Bewerbungen. Außerdem empfiehlt sie, eigentliche Antidiskriminierungsgesetze wie in der EU zu schaffen, damit die Ausländer nicht mehr enttäuscht werden, damit die Schweiz von ihren hochqualifizierten Ausländern profitieren kann.
Das war Sascha Buchbinder und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Isabel Jacobi, für die Nachrichten Angelique Welchli, am Mikrofon Roman Fillinger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.